Lübeck Zwischentöne.
Dein Podcast für Kultur, Leben
und Firlefanz.
Moin und herzlich willkommen zu Lübeck Zwischentöne.
Hoffentlich seid ihr gut ins neue Jahr gekommen.
Wir sind Bettina
und Christian und 2025 fängt auch gleich gut an mit einer neuen Episode unseres Podcasts.
Und da haben wir uns auch gleich etwas Neues ausgedacht, ein Experiment zum Mitraten.
Ja, und außerdem geht es bei uns um die Schönheitschirurgen des Weltkulturerbes. Da könnte ich eigentlich auch gleich nochmal hingehen.
Oh, ich hätte nichts dagegen. Und wir gehen mit euch ins Theater und da klären wir auch gleich die Frage, ob Geld glücklich macht.
Wir haben einen, und jetzt kommt's, Großbasspommer entdeckt, und zwar mitten in Lübeck.
Wisst ihr, was das ist? Wir zumindest wussten es nicht.
Also, ihr hört schon, es gibt wieder viele Gründe, dabei zu sein auf unserer Januartour durch Lübeck.
Kommt doch einfach mit.
Und jetzt heißt es bei uns, Vorhang auf, denn wir gehen mit euch ins Theater. Wir nehmen euch mit in die Komödie Lübeck.
Das ist das größte Privattheater der Stadt mit 170 Plätzen. Und ihr findet es im Herzen der Lübecker Altstadt in der Dr. Julius-Leber-Straße 25.
Ja, ein besonderer Ort, umgeben von historischen Häusern. Seit 2002 wird hier Theater gespielt und wir sind jetzt im Foyer angekommen.
Und die dominierende Farbe hier im Foyer, das ist Rot. Ein gemütliches, sattes Rot, also roter Teppich, rote Sofas und rote Wände. Und wir gehen jetzt weiter in den Theatersaal. Und dieses Farbkonzept, das setzt sich auch hier fort.
Ja, es ist Rot. Das ist die Überschrift für das Theater.
Ich liebe Rot.
Und das Herz dieses Theaters, weil wir gerade bei Rot sind. Das passt ja. Also Herz stellt man sich ja rot vor. Der Motor, genau, der das hier alles am Laufen hält, das sind Michael Knoll und Lennart Mesenbring. Moin ihr beiden.
Ja, moin. Hallo.
Moin und herzlich willkommen.
Hallo, herzlich willkommen.
Ja. Wir freuen uns, dass ihr Zeit für uns habt. Ihr macht ja hier in Personalunion fast alles. Ihr leitet das Theater. Dann aber führt ihr noch Regie und ihr steht auch als Schauspieler auf der Bühne. Und wenn man hier anruft, um ein Ticket zu bestellen, dann seid ganz oft ihr auch am Telefon. Schlaft ihr hier eigentlich auch im Theater?
Nein, um Gottes Willen. Wir möchten nicht auf der Arbeit wohnen. So sehr wir das hier lieben und hier auch natürlich sehr gerne unsere Zeit verbringen, das haben wir uns ja ausgesucht. Das ist schon unser Wunschberuf, das kann man nicht anders sagen. Aber wir haben auch gerne Feierabend und fahren dann wieder nach Hause.
Michael, bei dir ist es auch so.
Bei mir ist es ganz genauso. Genau, wir verbringen gerne Zeit hier, viel Zeit hier. Gerade jetzt im Dezember oder so kann man sagen, in der Woche sind es bestimmt locker 80 bis 90 Stunden, weil wir ja regen Spielbetrieb haben mit Weihnachtsmärchen und Hauptstück. Dann sind Weihnachtsfeiern, Schulvorstellungen. Das heißt, da kommt einiges zusammen und Büroarbeit kommt natürlich dann auch noch dazu. Alles, was so anliegt. Das heißt, das ist eine Menge Arbeit, aber wir machen das gerne.
Also 80 Wochenstunden, das ist eine ganze Menge. Wie sieht denn so euer Ausgleich aus zu der Arbeit?
Also im Dezember ist der Ausgleich wirklich nur das Theaterspielen eigentlich am Abend oder wenn wir die Vorstellung haben. Wir machen das dann halt nachher so im Laufe des Jahres, wenn wir Freiräume haben, dass wir dann wegfahren und selber ganz viel Theater gucken natürlich auch, um Inspirationen zu kriegen und viel durch die Bundesrepublik reisen oder in andere Länder und uns da dann Sachen angucken. Das ist dann unser Ausgleich.
Tatsächlich haben wir aber immer den Ausgleich. Ihr habt es ja schon angedeutet. Wir haben ja hier beide Bereiche. Wir haben einmal den künstlerischen Bereich, um den wir uns kümmern. Und wir haben natürlich auch das Büro und die Buchhaltung. Das heißt, wir können da immer hin und her springen. Wenn es uns zu zu buchhalterisch wird, genau, dann haben wir das Künstlerische. Wenn es uns zu künstlerisch wird, können wir uns auf das andere konzentrieren.
Das finde ich ist ein gutes Konzept.
Ja, es wird also nie langweilig. Also ihr wusstet ja, was auf euch zukommt. Warum wolltet ihr trotzdem ein Privattheater führen? Also war das Wahnsinn? War das überbordende Leidenschaft? War es Liebe? Oder war es eine Mischung aus allem? Michael, was war's?
Ja, es war eine Mischung aus allem, glaube ich. Also ganz viel Herzblut gehört natürlich dazu, wenn man sowas macht, das ist klar. Ein bisschen wahnsinnig muss man auch sein, in den heutigen Zeiten einen Theaterbetrieb aufrechtzuerhalten. Aber auf der anderen Seite ist es so, ich sage mal, wir verkaufen hier Seelenfutter. Und wenn die Leute sozusagen nach einer Vorstellung rausgehen und sagen, wie gut es ihnen gefallen hat und dass es ein schöner Abend gewesen ist, dann wissen wir haben alles richtig gemacht. Und dafür macht man es ja letztendlich auch. Und reich werden kann man mit Kunst nicht. Das konnte man noch nie. Darum geht's auch nicht. Aber es ist eben doch immer noch was anderes, als sich zu Hause auf die Couch zu setzen, Fernsehen zu gucken. Live-Entertainment ist halt einfach doch nochmal was ganz anderes.
Und Lennart, der Applaus ist nach wie vor das Brot des Künstlers, ist ja so, ne?
Das ist ein alter Spruch und da ist tatsächlich was dran. Natürlich ist das das Brot des Künstlers, wie es so schön heißt. Und das größte Lob ist für uns wirklich, wenn die Leute abends rausgehen und sagen, ja, wir hatten einen tollen Abend, wir kommen gerne wieder. Genau so soll es sein. Das ist unser Konzept. Die Leute sollen sich hier wohlfühlen.
Ein Leben für die Bühne. Und wir sitzen jetzt gleich mal hier. Die Sessel sehen so gemütlich aus. Wir wollen die jetzt mal Probe setzen. Also 170 Stück sind es ja.
Ja, nimm Platz.
Die sind so gemütlich.
So in den roten Sitzen. Wir haben einen fantastischen Blick hier auf die Bühne.
Ihr erlebt hier in der Komödie Lübeck modernes Unterhaltungs- und Boulevardtheater.
Und dazu gehören natürlich auch jede Menge Komödien. In jeder Spielzeit bringt ihr verschiedene Eigen- und Co-Produktionen auf die Bühne.
Und euer aktuelles Stück, eure aktuelle Produktion jetzt im Januar heißt Nein zum Geld. Und das ist auch eine Komödie, die aber doch einen philosophischen Hintergrund fast hat, ne?
Auf jeden Fall Tiefgang, denn in Nein zum Geld geht es um einen Mann, der zu einem Abendessen einlädt und dabei verkündet, dass er im Lotto gewonnen hat. Aber jetzt kommt's. Den Schein möchte er nicht einlösen. Er will das Geld nicht haben.
Ja. Ist das realistisch? Ich weiß es nicht. Seine Gäste können das natürlich auch nicht verstehen. Und es beginnt dann, um es jetzt mal zu kürzen, die Handlung, so ein Kampf um den Lottoschein. Und im Zentrum steht eben auch immer die Frage, macht Geld glücklich?
Nein zum Geld ist ein Vier-Personen-Stück. Und die männlichen Hauptrollen spielen Michael Knoll und Lennart Mesenbrink. Und das wäre jetzt super, wenn ihr uns eine kleine Szene vorspielen könntet aus dem Stück. Wir sitzen ja jetzt hier schon ganz gemütlich in unseren Sesseln.
Wäre das möglich nur für uns? Ja. Was meint ihr? Würdet ihr das machen?
Das kriegen wir hin.
Ja, das kriegen wir hin. Also natürlich. Also.
Und jetzt exklusiv für euch ein Ausschnitt aus Nein zum Geld.
Denk doch mal darüber nach. 162 Millionen Euro sind total lächerlich. Wir kaufen uns keine 162 Millionen Häuser, keine 162 Millionen Rolex-Uhren, keine 162 Millionen Tafeln Schokolade. Dieser Betrag ist ein Witz.
Ein Witz?
Ja. Also im ersten Moment, da war ich wie ihr, völlig aus dem Häuschen. Es war ein Wochenende, Claire stand kurz vor der Entbindung. Ich konnte das Geld nicht gleich abholen. Ich habe hektisch überlegt, wie ich es euch sagen soll und habe mich gefragt, was sind die Folgen? Nicht mehr arbeiten? Dauerfeiern? Soll das unser Leben sein? Eine einzige endlose Party aus dem immer gleichen Anlass? Das habe ich im Kopf herumgewälzt und mich schlecht dabei gefühlt. Ganz übel ist mir geworden. Regelrechte Schweißausbrüche hatte ich. Meinem schlimmsten Feind würde ich das nicht wünschen. Zu wissen, dass ich mir alles kaufen kann, das hat mich angewidert. Ich hatte auf rein gar nichts hatte ich mehr Lust.
Weil dir übel wurde, hattest du auf rein gar nichts mehr Lust. Sag mal, was ist denn das für ein Bockmist? Hä? Weißt du eigentlich, was du mit dem ganzen Schotter hättest anstellen können? Du hättest mit uns gemeinsam auf den Mond fliegen können. Du hättest 35 Kinder adoptieren können. Hä? Karstadt wäre gerettet und das Buddenbrookhaus längst saniert.
Ja, klar. Ich hätte sogar den Eiffelturm kaufen können. Wir verfrachten ihn nach Limoges auf die Bahamas. Dort spielen wir den ganzen Tag Monopoly, baden im Geld wie Onkel Dagobert. Werden immer reicher. Wir können jeden wie den letzten Dreck behandeln. Alle küssen uns die Füße, weil dich das Geld heutzutage allmächtig macht. Und genau das ist das Problem. Das Geld wurde nicht erfunden, um andere Menschen zu erniedrigen. Das Geld, das wurde erfunden.
Hör doch auf das Geld. Du bist gegen das Geld. Ist es das?
Nein. Lass mich erklären.
Ach, von mir aus, aber du klingst jetzt schon völlig konfus.
Ich rede vom Geld, vom Ursprung des Gelds. Anfangs diente es als reines Tauschmittel. Oh. Punkt. Und heute, wo sind wir da hingekommen? Für Geld sind die Menschen zu allem bereit. Zu jedem Verbrechen. Es wurde zum Zweck, statt ein Mittel zu bleiben. Die Armen arbeiten immer härter, damit die Reichen immer reicher werden. Das ist die Wahrheit.
Bist du jetzt Kommunist oder was?
Nein, ich bin auch nicht Kommunist. Ich bin auch nicht gegen das Geld. Ich liebe Geld.
Ach ja? Du liebst es ja. Wo ist dann das Problem?
Das Problem liegt darin, dass ich gegen Geld als einzigen Wertmaßstab, als einzigen Antrieb bin.
Als einzigen Wertmaßstab? Sag mal, was laberst du da eigentlich für einen Scheiß?
Geld macht nicht glücklich.
Es ist hilft aber dabei, Mensch.
So, bis dahin, glaube ich, ist ganz gut und dann...
Applaus!
Ja! Aber das sind sehr spannende Fragen, die ihr in diesem Stück ansprecht.
Ja, das ist auch ein tolles Stück von Flavia Coste, muss man wirklich sagen. Und die Frage stellt man sich natürlich dann auch wirklich, nicht? Was wäre, wenn das so ist? Also irgendwer gewinnt, es geht um 162 Millionen Euro, die Richard ablehnt. Das ist eine Menge Holz. Und ja, und da fragt man sich, was würde man selber machen in so einer Situation, wenn das eben jemand verkündet von den Freunden? Ne?
Habe ich mich auch gerade gefragt. Ich glaube, wenn man es für sich alleine behält, macht es nicht glücklich. Aber wenn man es teilt und was Gutes damit macht, also ich hätte den Lottoschein angenommen, habe ich gerade für mich entschieden.
Ja, ihr seht schon, Bettina ist schon voll getriggert hier. Ne? Die will das Stück gleich zu Ende gucken. Und wenn ihr auch Lust habt, das zu sehen und wenn ihr Lust auf mehr habt, wenn es euch genauso geht wie uns, dann habt ihr im Januar 7-mal die Gelegenheit, Nein zum Geld zu erleben.
Unter anderem am 10. Januar, am 11., dann geht's weiter am 17., 24., 25., 26. Januar. Einen habe ich jetzt vergessen. Ich glaube, das ist der 31. Michael, oder?
Ja, das stimmt. Richtig, genau.
Und den kompletten Spielplan und was sonst noch wichtig ist, findet ihr im Netz auf komödie-luebeck.de.
Ja, und Komödie mit C geschrieben. Und was sagt ihr jetzt, Michael, Lennart, macht Geld glücklich oder nicht? Lennart, fangen wir mal bei dir an.
Es ist natürlich toll, was man mit Geld alles so anstellen kann. Außerdem glaube ich, dass Geld beruhigt. Und deswegen ist es keine schlechte Sache.
Ja, Michael?
Ja, ich hätte den Lottoschein auch eingelöst, da gebe ich dir recht, Bettina. Denn gerade für uns oder sowas ist es ja so zum Überleben dieses Theaters wichtig, dass man Geld hat. Deswegen sind wir so glücklich, dass so viele Leute kommen, dass wir große Auslastung haben gerade jetzt zur Zeit und hoffen natürlich, dass es so bleibt. Denn wenn man nicht unterstützt wird anderweitig, braucht man halt das Geld der Leute oder ein Lotto gewinnen. Und deswegen hätte ich ihn natürlich angenommen, damit man dann sich auch was leisten kann zusätzlich, weil in so einem Theater fällt natürlich immer irgendetwas an und die Kosten sind dann schon extrem hoch natürlich.
Die ihr ja dann erstmal erwirtschaften müsst als Privattheater. Ihr wollt jetzt ja die Stühle erneuern im Januar. Da kommen ja mal locker ein paar 10.000 Euro zusammen.
Ja, da kann man einen Lottogewinn gebrauchen. Ich schließe mich übrigens auch Lennart an. Also Geld hat was ungemein Beruhigendes. Ich glaube, wenn man sowieso schon unglücklich ist, macht es einen nicht wirklich glücklicher. Aber so die Aussicht, weißt du, nie wieder sich Gedanken darüber zu machen, wie zahle ich am Ende des Monats all diese Rechnungen und so. Das hat doch schon was Schönes irgendwie auch, oder?
Aber ich finde, dieses Argument zu sagen, dass Geld der einzige Maßstab ist für deine Entscheidung oder dass es diese Macht bekommen hat, das ist ein ganz interessantes Argument, Lennart. Hattest du ja vorgetragen, eben in der Szene.
Ja, das kann man natürlich auch aus Theaterperspektive aufgreifen. Geld ist hier nicht der Motor. Also natürlich machen wir Theater, um Geld zu machen, aber wir machen ja auch Geld, um Theater zu machen. Es ist also ohne Kunst kein Geld, ohne Geld keine Kunst. Es ist also ein ewiger Kreislauf.
Und ihr macht Kunst, um die Menschen glücklich zu machen.
Absolut.
Insofern macht Geld dann ja doch wieder glücklich.
Richtig, genau.
Auf Umwegen,
genau, macht es dann wieder glücklich. Genau, so soll es doch sein.
Gut, da können wir uns alle drauf einigen.
Nein zum Geld.
Ja.
In diesem Fall sage ich aber Ja zum Geld. So, und wir haben jetzt ein kleines Experiment mit euch vor, haben wir noch nie gemacht hier im Podcast. Und zwar, die Idee ist von Bettina und ich habe gleich gesagt, es wird schwierig. Und Bettina, du sagst?
Na, das klappt auf jeden Fall, weil Lübeck, hier leben so viele kreative Menschen und auch die Menschen, die hierher kommen, sind extrem kreativ und deswegen wird es gelingen. Okay. Es geht nämlich darum, ihr sollt einen Begriff raten.
Ja, und zwar, Bettina stellt sich das folgendermaßen vor.
Ja, und ich erkläre das jetzt mal. Ihr sollt ja den Begriff raten, den haben wir auf einen Zettel geschrieben und die Menschen, die wir gleich fragen, die umschreiben diesen Begriff mit einem Wort oder einem Geräusch.
Ein Geräusch. Ich habe gleich gesagt, wie soll man denn zu dem Begriff bitte irgendein Geräusch? Aber das ist ja das Spannende. Ne?
Also mir ist da gleich was eingefallen.
Ja, du hast dir das Spiel ja auch ausgedacht.
Es ist mir ganz spontan eingefallen und du bist halt ein bisschen skeptisch. Deswegen, Christian und ich, wir schließen jetzt auch eine Wette ab. Ich sage, den Menschen wird da ganz viel zu einfallen zu diesem Begriff.
Ich sage, es wird schwierig, aber nur weil ich denke, es könnte vielleicht nicht klappen, heißt das nicht, dass ich nicht trotzdem alles gebe, damit das Experiment gelingt.
Du musst da ja gar nicht viel machen.
Doch, ich muss die Leute animieren. Und wir haben uns gedacht, da es ja mit Kreativität und mit Nachdenken zu tun hat, wo haben wir die größte Chance, wo finden wir die Menschen, die da die besten Einfälle haben?
Ja, mitten hier in Lübeck. Wir haben uns gedacht, wir gehen ins Übergangshaus. Das ist das ehemalige Karstadt-Gebäude, mitten hier in der Innenstadt.
Ja, hier kommen Schüler her zum Beispiel und Studenten. Das ist wie so ein Open Workspace, ein großer. Also es gibt hier WLAN, viele machen ihre Hausarbeiten oder studieren hier auch. Es gibt oder hier Veranstaltungen.
Sitzen hier mit einem Laptop rum, ja, und recherchieren irgendwas.
Und es gibt eine Denkbar sogar, also eine Bar, in der man nachdenkt.
Na, ich denke, das ist doch genau unser Ort.
Wenn wir da niemanden finden, dann weiß ich auch nicht.
Oh, ich schon. Dann machen wir weiter. Aber erstmal gehen wir jetzt zur Denkbar.
Und wir sind jetzt in der Denkbar angekommen und hier sitzen auch einige Menschen, die aussehen, als würden sie sehr viel nachdenken.
Ja, auf jeden Fall mit Laptops. Nee, was habt ihr hier? iPads. Hier liegen iPads rum.
iPads und Energy Drinks. Moin ihr beiden, wir sind Bettina und Christian. Wer seid ihr?
Lasse Ilos.
Ich bin Jonas Morgenstern.
Alles klar. Ihr beide könnt jetzt Teil eines Experiments werden hier in Lübeck Zwischentöne. Wir haben das noch nie gemacht. Wir haben auf diese kleine Tafel folgenden Begriff geschrieben, den ihr natürlich nicht sagen dürft jetzt.
Aber ihr könnt euch ein Wort ausdenken, um zu beschreiben, was es ist, damit die Hörerinnen und Hörer mitraten können.
Ja, es könnte auch ein Geräusch sein. Willst du anfangen?
Jo. Mein Wort wäre Wahrzeichen.
Niederegger.
Alles klar, das sind unsere ersten beiden Hinweise.
So, und ich merke schon, ich gewinne meine Wette.
Fällt euch, jetzt will ich mal wissen, ob es wirklich ein Geräusch gibt, fällt euch ein Geräusch dazu ein? Oder sagt ihr auch, was hat Bettina sich denn da ausgedacht?
Geräusch wäre spontan schwierig, glaube ich.
Ja, sehe ich auch so. Vielleicht Holzknarschen.
Okay, also wenn du jetzt so ein Knarschen produzieren könntest, würdest du sagen, ja, das wäre...
Ja, mach mal.
Quiek, genau.
Sehr gut.
Quiek, na gut. Wir sagen jetzt mal, das geht als Holzknatschen durch.
Also wir haben jetzt, um das nochmal hier aufzulisten, wir haben jetzt Wahrzeichen, wir haben Niederegger und Quiek. Ja. Ihr wisst bestimmt schon, was es ist. Danke, ihr beiden.
Sehr kein Problem.
Und viel Spaß. Ihr studiert, ne? Oder? Was macht ihr hier gerade?
Wir gehen zur Schule.
Wir machen gerade Abitur, genau. Fertig.
Oh mein Gott. Und was lernt ihr gerade?
Mathe.
Mathe.
Okay, das ist das einzige Fach, für das man wirklich lernen muss, oder?
Und, kann man so sagen.
Und hier in der Denkbar, das klappt ganz gut mit dem Lernen?
Ja, wir haben gerade Bio geschrieben letzte Woche. Das lief sehr gut, hier zu lernen.
Alles klar. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Und dann feiert ihr irgendwann Abi 25, ne?
So sieht's aus.
Alles klar. Wir drücken die Daumen. Ciao.
Ciao.
Und danke fürs Mitmachen.
Gerne.
Moin ihr beiden, wir sind Bettina und Christian. Wer seid ihr?
Philippa und Lotte.
Philippa und Lotte, ihr habt jetzt die einmalige Chance, an einem Experiment teilzunehmen, was wir heute zum ersten Mal machen. Und zwar sollt ihr diesen Begriff mit einem Wort oder einem Geräusch umschreiben. Lotte, willst du anfangen?
Denkmal. Alt.
Okay, und was macht ihr in der Denkbar heute?
Wir wollten eigentlich lernen.
Eigentlich heißt, ihr habt es nicht gemacht?
Nicht so ganz.
Was habt ihr denn stattdessen gemacht?
Gegessen.
Und ihr habt nachgedacht, oder? In der Denkbar.
Ja, sehr viel.
Genau.
Sehr schön.
So, seid ihr nach der Schule hergekommen?
Ja, genau. Ja, für Arbeiten lernen wir hier.
Jetzt habe ich doch noch mal eine Frage. Wäre euch zu dem Begriff auch ein Geräusch eingefallen?
Mir jetzt nicht. Mir auch nicht.
Siehst du, Bettina, ich habe gesagt, Geräusch wird schwierig, ne? Aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Wir danken euch auf jeden Fall. Und
habt eine schöne Zeit hier in der Denkbar. Moin, wir sind Bettina und Christian. Wer bist du?
Moin, ich bin Annette.
Hallo Annette. Wir haben hier einen Begriff geschrieben, Annette. Fällt dir ein Wort dazu ein, mit dem du dieses Wort beschreiben könntest? Oder du kannst auch ein Geräusch nehmen.
Geräusch finde ich schwierig. Mir fällt eher ein Wort ein. Ich würde vielleicht es als einladend bezeichnen.
Hm. Einladend, auch nicht schlecht.
Oh, das passt sehr gut. Das ist eine sehr gute Beschreibung. Darauf bin ich noch gar nicht gekommen.
Ja, Bettina und ich haben ja vorher gesagt, also ich habe gesagt, Geräusche fallen dazu niemandem ein.
Du hast auch gesagt, den Leuten fällt auch sonst nicht so viel ein.
Das habe ich nicht gesagt.
Ich habe dagegen gewettet und gesagt, sowohl Geräusche als auch ganz viele Begriffe.
Nee, das kann ich gar nicht gesagt haben, weil ich habe so ein Grundvertrauen in die Lübeckerinnen und Lübecker. Es ist einfach so. Aber jetzt trotzdem, Annette, würde dir ein Geräusch dazu einfallen?
Wenn ich jetzt das Geräusch von Straßengeräuschen machen könnte, dann wäre es vermutlich am ehesten das. Das wären dann so Busse, die vorbei huschen. Aber wie macht man jetzt so ein Busgeräusch?
Oder so.
Ja, super. So, so ein Brumm, Brumm. Das sind die Autos, die Busse, Motorräder.
Ja, so würde ich das auch sehen.
Okay. So, und hier sitzt noch jemand, der unbedingt kreativ aussieht. Moin, wir sind Bettina und Christian. Wer bist du?
Hallo, ich bin Pascal.
Pascal, wir haben hier auf diese kleine Tafel folgenden Begriff geschrieben. Du darfst ihn mit einem Wort beschreiben oder du könntest auch ein Geräusch dafür benutzen.
Dann sage ich mal 50 D-Mark-Schein.
Ah, okay. Das ist super.
Ja, wäre ich nicht drauf gekommen.
Ich glaube, viele kennen das gar nicht mehr, diesen 50 D-Mark-Schein. Das ist schon interessant. Und Pascal, wäre dir, oder ein Geräusch, hättest du noch für uns ein Geräusch?
Geräusch? Eher nicht.
Siehst du, Bettina, ich habe gesagt, Geräusche sind schwierig, aber...
Okay, jetzt bin ich mal dran mit dem Geräusch, glaube ich, ne? Mhm. Weil ich die Frage immer stelle. Also, als Geräusch wäre mir eingefallen, wenn man es sieht, würde ich als erstes sagen, wow. Oder okay. Mir fällt auch, dann gibt es noch ein zweites. Ich würde sagen, uff, unter der Schwere der Last.
Nicht schlecht. Ist jetzt zwar so ein bisschen so von hinten durch die Brust ins Auge, aber...
Ja, aber darum geht es doch bei Rätseln.
Ja, das stimmt schon. Wollen wir es jetzt auflösen, Bettina?
Was für ein Geräusch ist dir denn eingefallen?
Mir ist eingefallen, es hört sich jetzt zwar so ein bisschen, es soll ein Seufzen sein, weil ich schon so lange da stehe.
Ja, okay.
Bettina, wir lösen jetzt auf, komm. Ne?
Bevor ich es auflöse, möchte ich erst mal sagen, ich habe ja gewonnen und du hast verloren.
Eindeutig, ich gebe es
so.
Zu.
Hier sind so viele kreative Menschen.
Um was haben wir gewettet? Haben wir um was gewettet? Ich glaube nicht.
Ach, wie blöd. Ich habe den Wetteinsatz vergessen. Na, ist egal, mir fällt schon noch was Schönes ein. Aber es handelt sich um das Holstentor.
Einige von euch werden es vielleicht schon vermutet haben.
Glaube ich auch.
Das machen wir nochmal, das hat Spaß gemacht.
Es gibt hier so viele schöne Gebäude in Lübeck. Damit kann man sehr viele schöne
Rätselexperimente machen.
Ich glaube auch.
Lübeck ist ja auch, wie ihr vielleicht wisst, als die Stadt der sieben Türme bekannt.
Genau, durch die fünf Altstadtkirchen mit insgesamt sieben Türmen. Die prägen als Teil des UNESCO-Weltkulturerbes die Skyline und natürlich das Stadtbild Lübecks.
Ja, und die Kirchen, das sind St. Jakobi, der Lübecker Dom mit zwei Türmen, St. Petri, St. Egidien und natürlich St. Marien mit ebenfalls zwei Türmen. Falls ihr euch jetzt fragt, wie kommt das zustande, sieben Türme, ne? Fünf Kirchen. Und da befinden wir uns jetzt gerade in St. Marien, wie ihr unschwer an der Akustik hören könnt. Die Kirchen und ihre Türme, die gehören ja gewissermaßen zu den Stars der Stadt, ne?
Das hast du jetzt schön gesagt. Und wie jeder Star, nicht nur in Hollywood, brauchen auch unsere Kirchen hier in Lübeck in regelmäßigen Abständen so ein kleines Makeover.
Ja, oder ein größeres Makeover. Die haben ja auch schon eine sehr lange Karriere hier, unsere Kirchenstars, seit dem Mittelalter. Und damit das auch so bleibt, gibt es die Kirchenbauhütte des Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg.
Denn um Sanierungen und Reparaturen am Weltkulturerbe durchzuführen, braucht man Spezialisten. Das sind Handwerker mit ganz speziellem Wissen und besonderen Fähigkeiten. Das sind gewissermaßen die Schönheitschirurgen des Weltkulturerbes.
Ja, um mal so im Bild zu bleiben, ne? Die kennen sich mit mittelalterlicher Baukunst aus und führen damit eine lange Tradition fort. Sie sind einzigartig in Norddeutschland und seit 2020 gehört diese Tradition der Kirchenbauhütten auch die der Kirchenbauhütte des Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg zum immateriellen UNESCO-Weltkulturerbe.
Und wer sich sehr gut mit dieser Kirchenbauhütte auskennt und über deren Arbeit Bescheid weiß, das ist Bastian Modrow vom Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg. Moin, Herr Modrow.
Hallo, moin.
Die Kirche St. Marien wurde Mitte des 13. Jahrhunderts gebaut. Gerade hier in St. Marien ist in den vergangenen Jahren ja viel saniert worden, auch mit alten Techniken. Woher kennt man denn diese alten Techniken noch, mit denen die Kirche damals erbaut wurde, Herr Modrow?
Also fast genauso alt wie die Kirche St. Marien ist auch die Kirchenbauhütte, die es tatsächlich schon im 13. und 14. Jahrhundert hier gegeben hat. Das sind, wie Sie gerade schon gesagt haben, Menschen gewesen in der Vergangenheit, die sich halt im besonderen Maße mit dem Bau von Kirchen und dem Erhalt von Kirchen auseinandergesetzt haben, die spezielle Techniken entwickelt haben, weil, wenn Sie sich hier einmal umgucken, sehen Sie ja, das sieht ja schon anders aus als ein klassisches Einfamilienhaus. Diese Techniken müssen halt besonders gelernt werden und erprobt werden. Und das gibt es hier schon eben seit sehr, sehr vielen Jahren.
Und darüber gibt es dann in den Archiven, gibt es Unterlagen, kann man das nachlesen oder wie wird das weitergegeben?
Das wird tatsächlich von Generationen, also von Bauhüttenmeistergenerationen zum nächsten, wird das halt von einem zum anderen weitergegeben. Und natürlich gibt es also es gibt keine Architekturpläne im Detail, wie man sie heute kennt, aber es gibt natürlich Baupläne. Die sind zum Teil auch später angelegt worden, um zu gucken, eben wie sind jetzt bestimmte Gewölbeformen ausgemessen, wie sind die Winkel dazu. Dafür gibt es natürlich Pläne. Und wenn es darum geht, jetzt hier Verbesserungen oder Ausbesserungen, Erneuerungen, Sanierungen zu machen, dann bezieht man sich auf diese alten Aufzeichnungen.
Spannend. Ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, aber ich glaube, es gibt noch keinen historischen Roman darüber, also der Kirchenbaumeister von Lübeck oder sowas. Also würde ich sofort lesen. Das ist ja ein spannendes Thema. Das Besondere an der Arbeit der Kirchenbauhütte ist ja auch die Kombination von jahrhundertealter Baukunst, wie wir gerade gehört haben, und modernen Mitteln. Und wie kombiniert man die und wie werden die zusammen eingesetzt?
Also nehmen wir jetzt mal so einen klassischen Backstein. So. Backstein im 13., 14. Jahrhundert ist anders gebrannt worden als heute. So, wenn es jetzt aber darum geht, und das ist auch die Erfahrung, die die Mitarbeitenden in der Kirchenbauhütte haben, wenn es jetzt um Sanierungsmaßnahmen geht, dann muss man natürlich idealerweise quasi einen Backstein formen, der sich mit den anderen verträgt. So, also guckt man dann in alten Rezepturen, wie setzen sich diese Backsteine zusammen, worauf müssen wir achten. Und dann guckt man natürlich mit den Erfahrungen, die man jetzt ja im Laufe der Jahrhunderte gesammelt hat, guckt man natürlich schon dann irgendwie so, okay, was waren vielleicht negative Faktoren, wie müssen wir das, kann man vielleicht an dem Brennen dieser Steine etwas verändern, und da kombiniert sich an der Stelle halt altes Wissen mit neuem Wissen.
Da analysiert man das Material und da hat man praktisch auch so eine detektivische Arbeit wahrscheinlich, die man da verfolgt. Und mit den Ziegeln ist es so, wahrscheinlich moderne Ziegel dehnen sich vielleicht auch anders aus als historische oder so ähnlich, ne? Unter den Wetterbedingungen.
Das ist tatsächlich so. Also es gibt Steine, die halt nach den Bombenangriffen des Zweiten Weltkrieges ausgetauscht werden mussten in den 50er, 60er Jahren. Die sind zum Teil heute Sanierungsfälle, während der alte Steinbestand, Backsteinbestand, bis heute tadellos ist und überhaupt keine Probleme hat.
Herr Modrow, können Sie uns noch mal kurz erzählen, was in den vergangenen Jahren hier in St. Marien alles gemacht wurde? Das waren ja umfassende Arbeiten, sowohl innen als auch außen, glaube ich.
Ich glaube, wenn wir das jetzt im Detail ausführen, dann wird das ein Podcast XXL. Ich fasse es mal ganz kurz zusammen, was viele ja noch in Erinnerung haben und vielleicht noch von Urlaubsbildern der vergangenen Jahre aus Lübeck kennen, dass es umfangreiche Arbeiten an den Türmen gegeben hat. Innen ist auch eine ganze Menge passiert. Wer das im Detail sich einmal angucken möchte, ist herzlich eingeladen, sich in St. Marien einmal unsere Ausstellung anzugucken. Da gibt es den kombinierten, kompakten Blick auf alle Maßnahmen, die da stattgefunden haben in der Vergangenheit.
Also was ich bis hierher gelernt habe, ist, wenn ich nochmal ein Haus baue irgendwann, ich würde mittelalterliche Ziegel verwenden. Die halten länger als die modernen.
Ja, aber die gibt's ja gar nicht mehr, mittelalterliche Ziegel. Die müsstest du so herstellen.
Die kann ich mir brennen lassen. Vielleicht sagt mir ja die Kirchenbauhütte, wo das möglich ist.
Geht es, dass man die noch genauso hinbekommt wie im 13. Jahrhundert, als hier mit dem Bau begonnen wurde?
Also das müssten Sie idealerweise die Experten von der Kirchenbauhütte fragen, aber ich würde einfach mal sagen, ja.
Wenn wir dieselben Materialien nehmen würden, würden wir es eventuell hinbekommen.
Es ist letztendlich wie Kuchenbacken, Bettina. Du brauchst die Zutaten und dann wird es immer ein Marmorkuchen am Ende.
Ist das das Grundrezept?
Ja.
Siehst du? Komplizierte Frage, einfache Antwort.
Was wurde denn genauso rekonstruiert wie im 13. Jahrhundert?
Dafür empfehle ich Ihnen, schauen Sie einmal nach oben, weil genau das ist das, was rekonstruiert werden musste. Wir haben ja eben schon kurz über die Angriffe im Zweiten Weltkrieg gesprochen. St. Marien ist damals im Zweiten Weltkrieg massiv zerstört worden. Und die Gewölbe über uns, die mussten halt alle sehr aufwendig nach Originalplänen aus dem Mittelalter rekonstruiert worden. Und diese Neueinwölbungen sind damals federführend von der Kirchenbauhütte gemacht worden.
Beeindruckend, denn es ist ja nach wie vor das höchste Backsteingewölbe der Welt. Damit ihr euch das vorstellen könnt, wie viele Menschen da arbeiten, zum Team der Kirchenbauhütte gehören aktuell 8 Maurer und ein Zimmermann. Und seit dem 1. August hat sie auch ihren ersten Lehrling, also der Nachwuchs, wenn es darum geht, auch in Zukunft hanseatische Baukunst zu bewahren.
Man könnte ja sagen, dass die Kirchenbauhütte damit das Erbe unserer Vorfahren ehrt, aber auch zukünftige Generationen inspiriert. Und das kostet natürlich Geld. Von welchen Größenordnungen sprechen wir jetzt hier eigentlich? Was brauchen wir für die Sanierung, die hier jetzt ansteht?
Also in St. Marien stehen ja jetzt gerade umfangreiche Innenarbeiten an. Da geht es unter anderem um das Thema Klima in der Kirche. Da reden wir über eine Gesamtsumme, über mehrere Abschnitte, die da jetzt geplant sind, von 20 Millionen Euro.
Und was soll da genau gemacht werden? Also eine Art Klimaanlage oder Wärmeanlage?
Also was es auf jeden Fall nicht ist, es ist keine Heizung. Es geht nicht darum, damit es hier drin dann schön muckelig warm wird. Es geht konkret darum, letztlich runtergebrochen für ein besseres Klima in der Kirche zu sorgen, wodurch Feuchtigkeit und Temperaturunterschiede dem doch sensiblen Backsteinen und Inventarien weniger zusetzen als jetzt.
Eine Frage habe ich aber doch noch, Herr Modrow. Auch hier in St. Marien sieht man an den Wänden teilweise Löcher. Da fehlt immer so ein Backstein in regelmäßigen Abständen. Warum ist das so?
Also sie sind nicht vergessen worden. Das ist tatsächlich, wenn es zu Arbeiten innerhalb des Gewölbes kommt, dass Bauunternehmen, dass dort zum Beispiel Gerüste angedockt werden können, damit die halt haben, damit man nicht irgendwelche Ankerhaken in die Wände schlagen muss, sondern dass man da quasi in diese Ausschachtung, dass man da halt Baugerüste dran festmachen kann.
Und das Interessante ist,
alles gut, die sind heute ein bisschen sicherer, als es wahrscheinlich damals im Mittelalter war.
Ja, das Interessante ist, dass die im Mittelalter schon so ihre Gerüste gebaut haben.
Mutmaßlich ja.
Mehr als 20 Millionen Euro, das ist eine Menge Geld. Und wie ein Teil des Geldes für die Erhaltung des UNESCO-Weltkulturerbes hier in Lübeck mit viel persönlichem Engagement und Eigeninitiative organisiert wird, das hört ihr gleich. Und apropos hören, ihr könnt St. Marien und die Türme natürlich nicht nur sehen, sondern ihr könnt sie auch hören. Und das hier sind die Glocken von St. Marien. Das Jahr, das hat ja gerade erst angefangen und wir haben ja alle gute Vorsätze. Wir denken, was wird das Jahr wohl bringen? Aber was auf jeden Fall hier in Lübeck passieren wird, eine ganz spannende Sache. Es wird gewissermaßen ein Rendezvous mit dem Mittelalter geben. Herr Modrow, was passiert da?
Wir planen ja große Umbauarbeiten in St. Marien, die jetzt notwendig werden. Da beginnen jetzt in diesem Jahr auch die ersten Arbeiten. Und im Zuge dessen werden wir hier Teile des Bodens von St. Marien einmal hochnehmen müssen. Und dann sind wir alle schon sehr, sehr gespannt, von der Kirche bis zu den Archäologen, was wir denn darunter so finden werden.
Das ist das erste Mal seit dem Mittelalter, dass der Boden angehoben wird.
Ja.
Und da haben sich Archäologen aus aller Welt schon gemeldet und gesagt, da wollen wir dabei sein.
Aus aller Welt nicht, aber aus im größeren Rahmen, ja. Mhm.
Das wird ja total spannend. Also ihr seht schon, immer schön weiter den Podcast hören und dann seid ihr auch dabei, wenn wir hier in St. Marien den Boden anheben. Das erste Mal seit dem Mittelalter. Sensationell.
Cooler Cliffhanger, ja.
Lübeck soll ja auch weiterhin die Stadt der Sieben Türme bleiben und dazu will die Stiftung Sieben Türme Plus beitragen, die sich für den Erhalt dieser Wahrzeichen einsetzt.
Ja, und die Stiftung hat ein schönes Motto, das lautet der Welt Erbe und Kultur schenken und daran kann sich jeder beteiligen, egal ob ihr hier in Lübeck lebt oder ob ihr zu Besuch in der Hansestadt seid.
Und dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten und welche das sind, Das weiß Ralf Nagel von der Stiftung Sieben Türme Plus. Moin, Herr Nagel.
Moin zusammen.
Es gibt ja zum Beispiel einen Sieben-Türme-Plus-Kalender.
Ja, und da sieht man die sieben Türme aus verschiedenen Perspektiven, zu verschiedenen Jahreszeiten. Und der Kalender, der kostet 19,95 Euro. Kann man ja im Januar auch noch wunderbar sich selber schenken oder Menschen schenken, die man liebt zum Beispiel. Ne?
Genau, also das geht wunderbar im Januar. Herr Nagel, wie viel vom Verkaufspreis von diesen 19,95 Euro geht an die Stiftung?
Es gehen pro verkauftem Kalender 11 Euro an die Stiftung. Und wer den kauft, der kriegt Sichtweisen auf diesen Schatz, den wir hier in Lübeck haben, die man sonst so nicht sieht, es sei denn, man könnte fliegen. Also insofern ein Kalender, der das ganze Jahr über Freude macht.
Und wahrscheinlich auch noch darüber hinaus.
Und darüber hinaus auch, denn man kann diese wunderschönen Fotos ja auch, das, was einem besonders gefällt, auch einrahmen. Und seine Wohnung, sein Haus verschönern.
Also ein Kalender für die Ewigkeit. Wo kann man denn den Kalender in Lübeck kaufen?
Ja, in so gut wie allen Fachgeschäften, in Buchhandlungen. Man kann ihn auch online bestellen. Also für diejenigen, die von außerhalb kommen und vielleicht keine Zeit haben, vor Weihnachten noch reinzukommen, können das gerne online über die Webseite der Sieben Türme Plus Stiftung machen.
Und die Website findet ihr sofort, wenn ihr Sieben Türme Plus eingibt in die Suchmaske, da seid ihr sofort auf der Website.
Ja. Welche Aktionen und Kooperationen gibt es denn noch, um über den Kauf von Produkten zu spenden?
Ja, wir haben zum Beispiel von Frau Evers, einer der besten Schokoladenherstellerinnen, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, eine Schokoladentafel im Angebot, die auch gekauft werden kann, auch das ganze Jahr über. Wir haben dann, das ist allerdings an Weihnachten etwas gebunden, aber Weihnachten kommt nächstes Jahr ja wieder, eine wunderschöne Weihnachtskugel aus Glas mit den sieben Türme-Silhouette drauf, die Herr Albrecht gestaltet hat. Die kann man also auch noch kaufen, die gehen auch gut weg. Also wer noch eine oder zwei will, schnell kaufen. Ansonsten kann man die auch fürs nächste Weihnachtsfest gut am Tannenbaum anbringen.
Ich gebe zu, es ist ein bisschen seltsam, aber wir lassen ja zu Hause die Weihnachtskugeln auch länger hängen. Also noch lange bis in den Februar hinein.
Manchmal auch bis in März, wenn es sehr kalt ist.
Ja. Bis wir dann irgendwann sagen, jetzt ist Frühling, jetzt müssen sie vielleicht doch weg, ne?
Ja, spätestens wenn die ersten Sonnenstrahlen so richtig schön warm sind, dann ist die Weihnachtszeit vorbei für mich.
Ich sage immer, wenn die ersten Krokusse kommen, ne? Dann müssen die Weihnachtskugeln weg. Und Herr Nagel, ich habe aber auch die Möglichkeit, ich meine klar, das eine ist ja diese Win-Win-Situation, ich tue mir was Gutes und tue den Türmen was Gutes, aber ich kann ja auch einfach spenden. Ne?
Ja, wir haben jetzt in einer großen Aktion die Maßnahmen in St. Marien und dem Dom kofinanziert, der Bund gibt was, wir müssen den gleichen Betrag geben, das gibt es, aber man kann durch ständige Spenden, denn eins ist klar, das sind Weltkulturerbekirchen, 1 Million Besucherinnen und Besucher pro Jahr und all diejenigen, die uns besuchen und auch im nächsten, übernächsten Jahr und in den 10 Jahren diese wunderbaren Gebäude und die Türme genießen wollen, können gerne spenden. Das fließt dann alles in den Erhalt und die Sanierung der 5 Innenstadt-Welterbekirchen.
Und wo ihr spenden könnt, das findet ihr auch auf der Website von Sieben Türme Plus.
Mich würde ja noch interessieren, warum liegen Ihnen persönlich die Sieben Türme so am Herzen? Warum haben Sie sich in sie verliebt?
Also ich bin ja viel rumgekommen im Laufe meines Lebens und es ist einfach ein wunderschönes Gefühl, wenn man nach Lübeck kommt von Reisen und sieht diese sieben Türme. Und ganz wichtig ist auch, dass in diesen Kirchen ganz viel kulturelles Leben läuft. Also es geht hier ums Weltkulturerbe und hier kommt man aus dem Staunen nicht mehr raus.
Und das geht Ihnen immer wieder so, wenn Sie die Kirchen betreten?
Ja, ich lerne da, gut, ich bin jetzt 8 Jahre in Lübeck, also noch nicht ganz so lange. Aber was man da für Geschichten erfährt und lernt, allein wenn man die Wappen in den Marienkirchenfenstern anguckt, das ist hochspannend. Also das ist Geschichte, und zwar nicht nur lübsche Geschichte, sondern Geschichte der Hanse pur. Es macht auch unheimlich viel Spaß, mit den vielen Menschen, die sich hier engagieren für den Erhalt und die Sanierung dieser Kirchen, zusammenzuarbeiten. Das ist schon eine richtig tolle Bewegung hier. Aber alle, die zu uns kommen und mithelfen durch Schokolade, durch Wein, den es auch gibt im Übrigen.
Oder wir haben fast vergessen, den berühmten Sieben-Türme-Rotspon.
Ja, den Sieben-Türme-Rotspon vom Weinhaus von Melle, den gibt es auch. Und, oder eben auch durch Spenden.
Herr Nagel, wir drücken die Daumen, dass ganz viel Geld zusammenkommt über die Sieben Türme Plus Stiftung und die Kirchen weiter so schön saniert werden können. Und jetzt gehen wir mit euch auf eine spannende Reise in die Vergangenheit. Dazu hat man hier in Lübeck eine wirklich einzigartige Möglichkeit.
Ja, wir gehen jetzt mit euch durch so eine Art Zeitportal und dann landen wir mehr als 500 Jahre zurück im Lübeck des Mittelalters.
Ah, Christian, du hast ja auch schon die passende Musik mitgebracht.
Klar.
Sehr schön. Und ich bin jetzt so richtig schön in Mittelalterstimmung.
Ja, das war der Plan.
Ist dir gelungen.
Unser Zeitportal ist die Tür des St. Annen-Museums im Museumsquartier. Und das findet ihr in der St. Annenstraße 15.
Guten Tag.
Hallo. Hallo.
Und durch diese Tür gehen wir jetzt hindurch. Und das Besondere an diesem Museum ist schon einmal das Gebäude. Das war nämlich im Mittelalter ein Kloster, in dem Frauen lebten.
Und darüber sprechen wir jetzt mit Frau Dr. Anja Kregelow vom St. Annen-Museum. Moin, Frau Kregelow.
Moin.
Was waren denn das für Frauen, die hier ab 1502 ungefähr lebten?
Das waren in der Regel unverheiratete Töchter aus wohlhabenden Elternhäusern, die in den bestehenden Lübecker Klöstern nicht mehr untergekommen sind. Da waren einfach nicht genug Plätze und dann hat die Stadt beschlossen, eben das St. Annen-Kloster zu gründen. Das war 1502 und nach einigen Jahren Bauzeit sind dann hier die ersten Nonnen eingezogen. Das waren Augustinerinnen, die also nach der augustinischen Regel gelebt haben. Die Regel besagte im Prinzip, dass sie gehorsam, keusch und in Armut leben mussten.
Spannende Geschichte. Das Kloster existierte dann ja relativ kurz. Es wurde in Rekordzeit, kann man schon fast sagen, wieder geschlossen, nach nur 17 Jahren. Denn die Zeiten änderten sich. Das hatte mit Martin Luther zu tun, seiner Reformation natürlich und dem Protestantismus. Das katholische Kloster wurde also wieder geschlossen. Was passierte dann mit dem Kloster, Frau Kregelow? Wie wurde das genutzt?
Das ist für die ersten Jahre nicht so genau belegt. Es ist wohl privat genutzt worden und unter anderem als Zeughaus. Das heißt, also hier wurden Waffen, Kanonen aufbewahrt, bis dann ungefähr 100 Jahre nach der Gründung, also im frühen 17. Jahrhundert, hier ein Armen- und Werkhaus eingerichtet wurde. Das heißt also eine soziale Einrichtung, in der bedürftige Menschen untergekommen sind und hier auch Arbeit gefunden haben. Auch Waisenkinder wurden aufgenommen und diese Einrichtung hat bestimmt über 200 Jahre bestanden und es kamen immer mehr Menschen auch dazu. Es wurde irgendwann recht beengt. Irgendwann im 19. Jahrhundert hat man auch sogar festgestellt, dass die Lebensverhältnisse hier ganz furchtbar waren, also die hygienischen Bedingungen. Es wurde einfach immer enger und es war wahrscheinlich gar kein Spaß, hier zu leben. Und dazu kam natürlich auch, dass Armut oftmals mit Kriminalität in Verbindung stand, sodass es auch nötig war, hier ein Zuchthaus und ein Gefängnis einzurichten.
Ein Ort voller Geschichten und Geschichte. Und heute hat es hier eine ganz besondere Atmosphäre. Also ich habe den Eindruck, es könnten gleich, also ohne Ankündigung, Kaufleute um die Ecke kommen oder Nonnen vielleicht.
Die Kaufleute wären ja im Kloster nicht erlaubt gewesen, oder, nee, Frau Kregelow?
Genau, also das war ja ein Frauenkloster. Da durfte nicht jeder ein- und ausgehen, klar.
Die Decken, die sind hier hoch und es gibt Spitzbögen, die für die Zeit ja typisch waren, in der das Kloster entstanden ist. Und ich habe jetzt auch so das Gefühl, ich bin richtig in einer Mittelalterserie. Also so am Set bei den Dreharbeiten. Ich hatte auch schon einen Titel für die Serie.
Jetzt bin ich mal sehr gespannt.
Die wehrhaften Nonnen von Lübeck. Und der Plot würde mir auch dazu einfallen, würde für mindestens 5 Staffeln reichen.
Ja, mit Game of Thrones soll es ja auch bald irgendwie weitergehen, in irgendeiner Form, Spielfilm oder Serie. Die könnten hier drehen, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Ich sehe das hier als Set.
1843 gab es hier einen großen Brand und 1915, jetzt bewegen wir uns langsam in die Zielgerade, wurde in diesen historischen Räumen das St. Annen-Museum eröffnet. Und wenn ihr dieses Museum besucht, dann bekommt ihr einen ganz faszinierenden Einblick und auch ganz einmalig eben in diesem speziellen Kontext in die Geschichte der Hansestadt.
Ihr könnt hier ganz eintauchen in die Geschichte Lübecks und ihre Bedeutung als Hansestadt im Mittelalter. Und da war Lübeck ja einer der wichtigsten Handelsplätze in Europa. Und man könnte so ein bisschen sagen, es hatte von der Bedeutung her so etwas wie New York des Mittelalters, oder?
Das Manhattan des Mittelalters, ne? Doch, passt doch, Frau Kregelow, ne?
Absolut, also nach Köln war eigentlich Lübeck die größte oder die bedeutendste Stadt im Mittelalter und unter den Hansestädten auch zeitweise die wichtigste, wird ja manchmal auch als Königin der Hanse bezeichnet.
Die Lübecker Kaufleute waren auch deswegen natürlich schwer reich und mit ihrem Geld gaben sie dann auch Kunst in Auftrag unter anderem, um zu zeigen, eben wie wohlhabend sie waren, aber nicht nur das mit der Stiftung von diesen Kunstwerken. Glaubte man ja damals, konnte man sich ja auch einen Platz im Himmel sichern, Frau Kregelow.
Natürlich, also das war alles auf das Seelenheil ausgerichtet. Zu den guten Taten, die auch die Zeit im Fegefeuer verkürzen konnten, also die Zeit, bis man dann tatsächlich nach dem Tod in den Himmel gekommen ist, zählte auch Stiftungen für Kirchen zu machen, also Kirchensilber beispielsweise, bis hin zu Kerzen. Also man konnte alle möglichen Dinge der Kirche stiften, um sein eigenes Seelenheil zu sichern.
Und davon profitieren wir heute noch als Besucherinnen und Besucher des Museums. Denn es gibt hier besonders viele zahlreiche prächtige Altäre, die mit aufwendigen Schnitzereien und Gemälden verziert sind. Die haben die Lübecker Kaufleute gestiftet und die könnt ihr hier erleben.
Frau Kregelow, was ist denn, wenn man das so sagen kann, der größte Schatz der Sammlung des St. Annen-Museums, der von einem Lübecker Kaufmann in Auftrag gegeben wurde?
Also da spielen Sie jetzt mit Sicherheit auf das Passionsretabel der Familie Greverade an, die eine bedeutende Lübecker Kaufmannsfamilie war und dann ein Altarretabel in Auftrag gegeben hat mit dem Motiv der Passion, also der Leidensgeschichte Christi, deswegen heißt er so. Und der wurde gemalt von Hans Memling, einem oder vielleicht auch dem bedeutendsten Maler in dieser Zeit. Also ist wirklich das Beste, was man sich dann auch leisten konnte in der Zeit.
Könnte man dann sagen, dass man hier im Museum auch die Statussymbole der Hansekaufleute sieht, also so Must-Haves, um zu zeigen, wie reich und bedeutend ich bin?
Absolut. Also das Besondere an dieser Sammlung hier ist ja, dass sie das eigentlich, ja, dass sie einen Querschnitt durch das Kulturerbe der Stadt Lübeck oder auch der Lübecker Bürger natürlich zeigt. Das sind ja nicht nur kirchliche Kunstwerke, die Sie hier sehen können, die von bedeutenden Bürgern, Kaufleuten, Handwerkern gestiftet worden sind, sondern wir haben hier auch, insbesondere auch aus der frühen Neuzeit, ganz viele Ausstattungsgegenstände aus Häusern von Bürgern. Luxusgegenstände, die ja wirklich den materiellen Besitz widerspiegeln. Und in Lübeck müssen Sie bedenken, die Menschen waren ja durch die Position Lübecks als Hansestadt wirklich unglaublich reich. Also gerade die Kaufleute, aber auch die Handwerker, die hier zur Oberschicht gehört haben, waren zu einem enormen Reichtum gelangt. Und so können Sie hier natürlich auch sehen, was man wirklich sich an besten Gegenständen, an teuersten Materialien, an Importen aus fernen Ländern geleistet hat, um den eigenen Status zu repräsentieren und das auch wirklich nach außen hin sichtbar zu machen.
Was ist ein Statussymbol aus der damaligen Zeit, etwas ganz Extravagantes?
Also ganz extravagant. Wir gehen jetzt mal aus dem Mittelalter raus. Mir fällt spontan ein, eine Goldledertapete aus Venedig aus dem ganz frühen 18. Jahrhundert, die wir im Obergeschoss ausgestellt haben. Das ist also ein Leder, das geprägt ist und vergoldet mit einem ganz ausgefallenen, bizarren Muster und was wahrscheinlich in Venedig oder auf jeden Fall in Italien hergestellt wurde und was sich die Kaufleute hier teuer haben importieren lassen, um dann das als modisches Ausstattungsstück in ihren Wohnungen zu präsentieren.
Könnte man sagen, das war der Porsche der damaligen Zeit?
Das kann man so sagen. Es war ein wirkliches Prestigeobjekt, ja.
Und das St. Annen-Museum hat die größte Sammlung norddeutscher Schnitzaltäre, hochkarätige Gemälde aus dem 15. und 16. Jahrhundert, darunter auch Werke von Lukas Cranach und Hans Kemmer. Und ihr könnt hier auch eine Sammlung historischer Musikinstrumente entdecken. Gibt es denn ein Musikinstrument hier in der Sammlung, das man nicht unbedingt überall findet, Frau Kregelow?
Da haben wir was ganz Besonderes, nämlich einen Großbasspommer. Das ist
Sie aus der Mode gekommen, das Instrument, glaube ich. Ne?
Ich muss ehrlich sagen, diesen Ausdruck habe ich noch nie gehört.
Man muss auch ein bisschen üben, den auszusprechen. Also das ist ein Instrument, was aus der Familie der Schalmeien stammt und auch tatsächlich nicht mehr gespielt wird. Es gibt weltweit auch nur noch 3 Exemplare. Eins davon haben wir hier. Und das Besondere an diesem Instrument ist, dass dieses Exemplar von Dieterich Buxtehude, also dem Musikstar Lübecks, angeschafft wurde für die Marienkirche. Also er hat ja in der Marienkirche mit den Abendmusiken eigentlich so ein Event ins Leben gerufen, was ganz viele Menschen auch angezogen hat und was die Musikwelt auch ein Stück weit revolutioniert hat. Und genau für diese Abendmusiken hat er das Instrument gekauft und dafür auch speziell komponiert. Wir können das gerne auch mal anschauen und gibt sogar ein Hörbeispiel.
Und wir stehen jetzt vor diesem Großbasspommer, ein Instrument, das ich auch noch nie gesehen habe. Und ihr müsst euch das so vorstellen, das sieht aus wie eine überdimensionale Flöte, ungefähr knapp 3 Meter lang.
Ja, das heißt nicht nur Großbasspommer, es ist wirklich groß.
Es ist riesig. Und ich bin jetzt gespannt, was für einen Ton man damit erzeugen kann, beziehungsweise es gibt Hörbeispiele hier und das hören wir uns jetzt mal an.
Ja, es gibt hier nämlich 9 Knöpfe auf einer Sitzbank und einen davon kann man drücken. Welcher ist der Großbasspommer?
Die Nummer 9 ist das.
Das war also der Großbasspommer und ich finde es eigentlich schade, dass man ihn heute gar nicht mehr hören kann. Also ich kann mir den gut vorstellen, gerade so alte Musik, mittelalterliche Musik.
Ja, aber ich glaube, ganz schwer zu transportieren, oder Frau Kriegelow?
Ja, also das ist natürlich möglich, aber es ist auch vor allen Dingen schwer zu spielen. Mittlerweile fehlt auch das Mundstück, das ist wahrscheinlich irgendwann mal abgefallen und man muss sich das so vorstellen, dass man dieses Rieseninstrument irgendwie auch halten muss. Man hält das dann schräg hinter sich und alleine die Luft, die man aufbringen muss, um da Töne rauszukriegen und das Spielen der Töne mit den einzelnen Klappen, das ist schon eine gewisse Herausforderung und wir können es nicht mehr ausprobieren, weil aus konservatorischen Gründen auch die historischen Instrumente bei uns einfach nicht mehr gespielt werden dürfen.
Ich könnte mir vorstellen, dass man kräftige Lippen und viel Puste braucht, um aus diesem Großbasspommer überhaupt einen benutzbaren Ton irgendwie rauszukriegen.
Das ist wahrscheinlich was für Marathonläufer oder Ironman oder Woman-Schwimmer.
Wie jetzt? Du meinst die Iron Man and Women der Musikerinnen und Musiker?
Ja, oder wahrscheinlich könnten die, weil die viel Luft haben, weil sie so trainiert sind, die könnten das gut spielen.
Verstehe.
Aber man sieht eben auch viele Gegenstände aus dem alltäglichen Leben. Welches Ausstellungsstück verdeutlicht besonders den Alltag in Lübeck im Mittelalter?
Besonders spannend für die Stadtgeschichte ist ja auch der Aspekt, dass die Stadt die Aufgabe hatte, das ganze alltägliche Leben, das Handelsleben auch zu normieren und zu regeln. Und zu diesen Regelungen gehörte, Maßeinheiten einzuführen für die Waren, die gehandelt worden sind. Und für das Getreide zum Beispiel gab es dann bestimmte Gefäße, die nannten sich Scheffel. Das sind große bronzene Gefäße, in die eine bestimmte Menge Getreide reingepasst hat und mit denen man das dann einfach abmessen konnte und die Menge war in jeder Stadt festgelegt.
Daher kommt dann wahrscheinlich auch der Ausdruck Geldscheffeln, oder?
Genau, daher kommt das. Also ganz viele Redewendungen, die wir heute vielleicht gar nicht mehr zuordnen können, kommen aus dem Mittelalter, aus dem alltäglichen Leben.
Wenn wir heute über das Mittelalter reden, dann ist natürlich immer so eine Assoziation, eine dunkle Zeit, das tiefe Mittelalter. Das stimmt sicherlich auch. Aber was hatten die Menschen im Mittelalter uns vielleicht sogar voraus?
Ach, das ist schwer festzustellen, weil natürlich auch da wenig Quellen drüber existieren, in denen wir das nachlesen können. Aber was im Mittelalter sich herausgebildet hat, ist die städtische Gemeinschaft. Also es sind ja ganz viele Menschen dann wirklich vom Land in die Städte gezogen, haben gemeinsam gelebt und mussten sich dann auch dieses gemeinschaftliche Leben irgendwie organisieren und regeln. Und da sind ganz viele Dinge entstanden, die unser Leben heute auch noch prägen. Also wie die Zeitrechnung beispielsweise. Es wurden Uhren geschaffen. Viele Gesetze, die der Status als Bürger einer Stadt, der innerhalb von Stadtmauern lebt und der damit einen anderen rechtlichen Status hat als Menschen außerhalb der Stadt. Also all diese Dinge sind entwickelt worden. Also das Mittelalter war eine unglaublich innovative Zeit eigentlich.
Wir haben über historische Serien gesprochen vorhin. Frau Kriegerloh, Sie sind Historikerin. Können Sie sich sowas angucken und es auch genießen oder sehen Sie da ständig nur die Fehler?
Das passiert natürlich schon mal, dass man denkt, oh je, was hat der denn da an? Oder dass ein Ausstattungsgegenstand nicht der realen Überlieferung entspricht. Aber das kann man auch ausblenden und kann dann einfach die Geschichten genießen.
Sehr gut. Ja, und wenn ihr eine betretbare Serie sozusagen haben wollt, eine Serie, in der ihr euch bewegen könnt selber, dann kommt ins St. Annen-Museum. Es lohnt sich, weil hier wird Geschichte wirklich lebendig.
Ich fand das heute sehr inspirierend. Alles, was ich hier erfahren habe, da möchte ich, glaube ich, noch tiefer eintauchen. Und wenn ihr nicht alleine durchs Museum gehen wollt, dann könnt ihr eine spannende Führung machen. Die findet mehrmals im Monat statt. Und alles dazu findet ihr auf der Seite des St. Annen-Museums.
Und auch wir haben etwas Neues gelernt, den Großbass-Pommer, den kannten wir vorher noch nicht. Und ich hatte noch keinen guten Vorsatz für 2025. Ich werde jetzt lernen, dieses Instrument zu spielen.
Wie willst du das denn machen, wenn es nur noch drei gibt?
Ja, hast du auch wieder recht. Vielleicht doch lieber.
Ja, vielleicht darfst du ja hier im Museum ein bisschen
üben. Doch lieber Flöte.
Das ist doch ein guter Anfang.
Und das war Lübeck Zwischentöne im Januar.
Hoffentlich hat es euch Spaß gemacht.
Und wir freuen uns schon jetzt sehr auf Februar.
Bleibt neugierig bis dahin und tschüss.
Ja, immer mit offenen Augen und Ohren durch Lübeck gehen.
Genau.